Hallo und herzlich willkommen zum 509. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Sören. Hallo Sören.
Guten Tag Alex und guten Tag Hörer.
Ja, wir wollen heute ein wenig über Battle Royale Spiele sprechen, genauer gesagt über Retro-Spiele oder auch Klassiker, die einen Battle Royale Ableger spendiert bekommen haben. Ja, und halt über diese Art dieser Battle Royale Spiele, die ja mit Tetris 99 damals angefangen hat. Also, das war so das erste Spiel dieser Art, das ich wahrgenommen habe.
Also jetzt speziell auf Nintendo gesehen. Es gibt halt für andere Konsolenhersteller natürlich auch schon Battle Royale Spiele, aber
ich meinte nicht Battle Royale, ich meinte jetzt, dass Retro-Spiele als Battle Royale umgesetzt werden. Das meinte ich jetzt speziell. Weil Battle Royale ist natürlich schon länger ein Thema. Wir kennen natürlich PUBG, Battlegrounds hieß es, also PUBG halt. PlayerUnknown's Battlegrounds hieß das, ja, genau. Fortnite ist ein gutes Beispiel, also Fortnite Battle Royale natürlich. Es gibt Battle Royale Mode mittlerweile in Call of Duty. Ich glaube, auch Battlefield müsste einen haben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also, Battle Royale gibt's ja, ist ja mittlerweile ein sehr präsentes, sehr gerne gespieltes Genre, was ja auch teilweise verständlich ist. Hängt immer vom Spiel ab und vom persönlichen Geschmack natürlich. Und ja, da hat man sich halt irgendwann auch gedacht bei Nintendo, warum nicht eine bekannte Marke, eine beliebte Marke mal als Battle Royale Titel umsetzen. Wir haben uns jetzt speziell 5 Spiele ausgewählt, über die wir sprechen werden, weil das halt so die auffälligsten in der Richtung sind, und weil es auch die sind, die wir kennen und die auf der Switch verfügbar sind oder waren. Wir müssen hier waren sagen, weil 3 der Spiele zum Erscheinungszeitpunkt des Podcastes nicht mehr verfügbar sind. 1 ist sogar noch relativ aktuell. Das ist ja gerade erst vor 3 Wochen ungefähr erschienen.
Genau.
Und ja, wir werden natürlich bei jedem Spiel auch erwähnen, ist es noch verfügbar, ist es nicht mehr verfügbar. Gehen ein bisschen auf das Spiel ein. Und natürlich werden wir besonders dann zum Ende hin nochmal auch drauf eingehen, ob denn solche Retro-Spiele, Klassiker oder auch bekannten Marken einfach nur als Battle Royale in dieser Form funktionieren. Wobei man ja auch hier schon erwähnen kann, die Spiele unterscheiden sich natürlich massiv voneinander. Da ist erstmal die Frage, also wir haben jetzt, die Spiele sind natürlich, um sie mal namentlich zu nennen, Tetris 99, Super Mario Bros. 35, Pac-Man 99, Super Bomberman Air Online, das habe ich hier im Plan als Namen, leider das Online ist da ganz wichtig, weil es gab ja auch Super Bomberman Air als Kaufspiel oder R Kaufspiel.
War sogar eins der Launch-Spiele der Switch.
Genau, und es gibt einen zweiten Teil, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es den für die Switch gibt. Ich weiß, es gibt für PC den zweiten Teil, den Super Bomberman R 2. Aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich glaube, das ist auch für die Switch erschienen, oder?
Ich meine sogar auch. Also ich meine, ja, der war mal angekündigt, aber ob das dabei geblieben ist.
Ich meine, der ist jetzt im September sogar erschienen erst. Am 13.09.
Ja, genau, stimmt. 13.
So in der Richtung müsste nämlich erschienen.
Ja, genau.
Genau, und da werden wir dann beim Bomberman drauf eingehen, wie genau das jetzt, also was das für eine Rolle auch spielt, weil das spielt bestimmt auch eine Rolle bei der Abschaltung von dem Super Bomberman Air Online. Aber da gehen wir dann, wenn wir bei dem Spiel sind, drauf ein. Erstmal wollen wir kurz über Battle Royale reden. Ich weiß nicht, hast du außerhalb dieser Spiele jetzt Erfahrung mit Battle Royale Spielen?
Wenig. Also sagen wir es mal so, ich habe Fortnite mal ausprobiert, 1-2 Runden, aber ich kam mit dem Spielprinzip so gar nicht klar und hab das schnell dann wieder beendet. Ansonsten habe ich noch, was man halt auch noch, würde ich sagen, als Battle Royale zählen kann, Fall Guys. Das habe ich noch ein paar Mal gespielt.
Mhm. Immer mal Fall wieder. Guys definitiv, Fall Guys würde ich auch definitiv zu den Battle Royale Spielen zählen. Ich habe auch nicht so viel Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, im Battle Royale Genre außerhalb dieser 5 Spiele hier.
Ja.
Ein bisschen ausprobiert habe ich natürlich mal den ein oder anderen Titel. Die meisten sind ja free to play. Grundsätzlich kann man sagen, bei Battle Royale ist es mehr Spieler, es spielen immer oft sehr, sehr viele Spieler, also das können 50, es können 100 sein, das hängt immer vom Spiel natürlich dann ab, gegeneinander, manchmal auch in Teams Und es geht darum zu überleben, wer halt am Le bis zum Ende überlebt.
Genau, wird
In
immer mit der Zeit ausgesiebt sozusagen, bis am Ende einer
genau.
übrig bleibt.
Ja, oder, also es gibt zum Beispiel, jetzt, wenn man PlayerUnknown's Battleground als Beispiel nimmt, was ja eins zu der, eigentlich so mit dieses Genre sehr stark in den Erfolg geführt hat. Da ist es, wenn ich mich recht erinnere, so, dass man in Dreierteams oder Viererteams antritt und das Spielfeld wird ja immer kleiner. Und wer außerhalb des Spielfelds ist, stirbt halt. Das heißt, dadurch findet halt diese Aussiebung statt. Und wenn man. Ist Battle Royale, der Name kommt natürlich von was anderem. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob wir das überhaupt erwähnen dürfen oder ob das noch auf dem Index steht, das ursprünglich aus den 70ern oder 80ern. Deswegen lassen wir es jetzt mal. Ich denke mal, die, die Bescheid wissen, wissen, dass es hier, welchen Film es hier geht. Und ja. Also grundsätzlich Battle Royale, Mehrspieler mit recht vielen Spielern und es wird mit der Zeit halt auf verschiedene Weise eine Aussiebung der Spielerzahl erfolgt und man versucht halt bis zum Ende übrig zu bleiben und zu gewinnen. Das kann entweder dadurch passieren, dass man den halt in bestimmten Spielen abschießt, wie es in Fortnite oder PUBG. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es durch Zeit bedingt ist. Oder andere Faktoren. Da gibt es ganz viele Faktoren, durch die man halt ausscheiden kann. Und am Ende bleiben halt, da bleibt halt wirklich nur noch ein Spieler oder ein Team übrig. Ja. Das erste Spiel, das dieses Prinzip auf einen Klassiker angewendet hat, über das wir jetzt sprechen wollen, ist natürlich Tetris 99. Das ist am 14. Februar 2019 veröffentlicht worden als Free-to-Play-Spiel und war damals die Ankündigung schon eine ziemliche Überraschung, dass sie aus Tetris einen 99-Spieler Battle Royale-Titel machen.
Genau, da wird man nicht so zuerst dran denken.
Nee. Also da muss ich echt sagen, war ich so, ups, okay, das habt ihr jetzt vor. Ja, warum nicht? Ist ja mal ein interessanter Ansatz. Tetris im Multiplayer gab es ja im Vorfeld schon. Weil ob du schon mal Tetris im Mehrspieler vorher gespielt hattest.
Ab und an, aber relativ hauptsächlich eher dann im Singleplayer.
Ja, ich glaube, es geht den meisten so. Ich glaube, es gab auch vorher, ich weiß nicht, ob es schon mal reine Mehrspieler-Tetris vorher gab. Aber auf
Also ich
jeden
weiß auf
Fall.
jeden Fall auf dem DS, das Tetris, das konnte man mit mehreren spielen. Und das
Ja,
habe ich
aber
da auch
was?
gemacht,
Du
aber
konntest auch alleine spielen im
ja,
Spiel.
genau.
Ja, aber. Genau, ja. Weil das ist ja auch so ein wichtiger Faktor. Man kennt Tetris halt wirklich vom Game Boy, vom NES damals. Ist ja sehr, sehr großer Klassiker. Tetris auf ganz vielen verschiedenen Systemen, von den verschiedensten
Absolut.
Studios umgesetzt. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Und Nintendo war halt sehr erfolgreich mit Tetris auf Game Boy und NES. Und haben halt jetzt hierfür dann wieder ein Tetris-Spiel umgesetzt. Man muss hier sagen, das Spielprinzip ist wirklich klassisch Tetris im Endeffekt. Das bedeutet natürlich, wir von oben fallen nach unten Blöcke und wir müssen die Blöcke so legen, dass es Reihen ergibt, damit diese verschwinden. Im besten Fall natürlich erzeugen wir einen sogenannten Tetris, das heißt eine, vier Reihen, die zusammen aufgelöst werden. Und wir versuchen halt zu verhindern, dass die Blöcke einen Turm ergeben, der bis nach oben reicht, weil dann haben wir verloren. Gleichzeitig, da wir gegen 98 andere Personen spielen, kriegen wir hin und wieder auch von denen Steine in den Weg gelegt. Und das wörtlich, weil die können Reihen erschaffen, die nach unten, von unten uns nach oben schieben. Und da ist dann immer nur ein einziger Block frei. Das heißt, es wird sehr schwer, das wieder zu aufzulösen. Was wir natürlich auch können. Ich glaube, das wird aber nur durch Erzeugung von einem Tetris, glaube ich, schickt man Sachen rüber, wenn ich mich recht täusche, richtig erinnere.
Ich glaube, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es könnte auch sein, dass natürlich Tetris deutlich mehr Steine rüber sendet. Ich glaube auch schon bei einem einen, bei einer einfachen Reihe kommt schon, aber natürlich halt deutlich weniger dann als bei einem Tetris. Muss natürlich auch noch sagen, man kann bestimmen auch sozusagen, wer von diesen 98 Gegnern dann halt das abbekommt, also mehr oder weniger bestimmen. Es gibt halt, ich glaube, das ist über den rechten Stick kann man das nämlich entscheiden. So ein kleines Menü, wo man dann entweder halt einen zufälligen Gegner bestimmt, den Gegner de oder die Gegner, die einen selber anvisieren, also halt einen Konter, dann halt diejenigen, die schon halt im Gefahrenbereich sind, Und dann gibt es, glaube ich, noch die vierte Variante, das sind die Abzeichen, wobei ich da nie verstanden habe, was da genau mit gemeint, weil ich glaube, das bedeutet halt, dass man dann halt garantiertere mehr Punkte bekommt, glaube ich, damit. Aber ich bin beim Abzeichen bin ich mir nicht sicher.
Ich glaube, Abzeichen sind die, die schon andere ausgeschaltet
ja,
haben.
Ja, stimmt,
glaub,
stimmt,
jeden,
genau.
Wenn du K.O. gehauen hast, kriegst du ein Abzeichen. Das heißt, sind die Spieler, die relativ gut sind,
stimmt,
wahrscheinlich.
Stimmt, genau, ja, das macht Sinn, ja.
Ja, ich meine, so war das. Aber ich will es jetzt nicht 100% beschweren, weil so ganz sicher war ich mir da auch nie bei Abzeichen. Das gibt's, also das Ganze gibt es auch in einem Teammodus, der nennt sich Teamkampf. Da treten wir dann in einem von vier Teams, die wir im Vorfeld aussuchen dürfen. Wir dürfen uns entscheiden per Rechenstick, ob wir im roten, blauen, gelben oder grünen Team sein wollen. Wie viele dann am Ende in einem Team sind, ist, können wir nicht wissen im Vorfeld, weil es wird nicht ausgeglichen, sondern wirklich nur so viele, wie sich entscheiden, sind dann in diesem Team, was teilweise dazu führen kann, dass wir zu fünft gegen halt wesentlich vollere andere Teams antreten. Was nicht heißen muss, dass wir als Fünfer-Team verlieren. Das hängt dann immer noch von den einzelnen Spielern ab, weil es muss nur einer überleben, damit das gesamte Team gewinnt. Gibt dann aber auch noch eine Einzelrangliste für jede Person. Aber das gibt es halt auch noch, diesen Teamkampf, der das Ganze ein bisschen entzerrt, weil man nicht gegen alle 99, also 98 anderen kämpfen muss, sondern halt nur gegen die, die nicht im eigenen Team sind. Ja, das sind so die beiden Standardmodi, die man da so im Spiel hat. Ist halt Tetris. Man kann ja einen Block übrigens speichern, das sollte man vielleicht noch sagen, weil das gab es ja früher in Tetris. Ich weiß gar nicht, ab welchem Tetris es dann möglich war, dass man mit Schultertaste einen Block speichern kann und dann halt den zurückholen kann, indem man den mit dem aktuellen Austausch, was sehr hilfreich sein kann, wenn man dann vielleicht einen richtigen Block im richtigen Moment hat oder einen Block, den man, mit dem man gerade überhaupt nichts anfangen kann, weglegen kann und halt lieber den anderen verbaut, der genau schon da drin liegt. Ja. Klassisch Tetris halt. Ja. Dann ist dann noch die Besonderheit, dass man im Level aufsteigt. Das ist, man sammelt halt durch seine Erfolge Erfahrung und steigt im Level auf. Da schaltet man dann so ein paar Sachen frei, wie Spielersymbole, die man halt dann vergeben kann. Sowas in der Richtung. Ja. Und dann gibt es ja noch die Events.
Genau.
Die dürfen wir nicht vergessen.
Da, ja, kann ich gerne erzählen. Das sind halt, meistens war es jetzt halt immer so zu bestimmten Spiel-Releases von neuen Spielen, sei es jetzt, ich weiß nicht, Mario Odyssey wahrscheinlich noch nicht, das war zu früh, aber ich glaube auf jeden Fall zu Fire Emblem gab es was, zu Kirby gab es was, zu Zelda Tears of the Kingdom bestimmt auch. Und zwar, dass es dann verschiedene, dass halt ein Thema zu dem passenden Spiel halt verfügbar war. Dass dann halt beispielsweise die Blöcke ein bisschen anders aussehen und dass dann halt auch die verschiedenen Soundtracks von den Spielen dann da spielen für Blocksätzen oder Blöcke oder Reihen abbauen.
Genau. Zu Tears of the Kingdom gab es noch keins.
Ah, okay.
Das steht wahrscheinlich noch an. Manchmal sind die nicht pünktlich zum Release, sondern es kann auch mal ein paar Monate dauern, bis sie.
Aber
dann,
Xenoblade war auf jeden Fall eins, das weiß ich auch noch.
Xenoblade hatte mal eins, genau. Und auch, ich meine, Fire Emblem Three Houses und Fire Emblem Engage hatten eins. Sie hatten, meine ich, Metroid Dread, irgendwas zu WarioWare. Skyward Sword hatte definitiv eins. Also man merkt schon, es sind verschiedene. Wenn diese Events stattfinden, spielt man automatisch in diesem Design, solange das Event halt ist, und muss halt die Punkte verdienen, indem man möglichst gut platziert, um das Ding dann dauerhaft behalten zu dürfen.
Genau.
Aber, und das ist noch ein wichtiger Faktor, man verdient sich auch Tickets im Laufe der Zeit. Das ist sozusagen die Währung, wenn man so will. Und für diese Tickets kann man sich dann Designs freischalten. Das sind einmal Designs, die grundsätzlich im Spiel vorhanden sind. Sowas wie Galaxis oder Gruselschloss. Das sind halt so Standard-Designs, die sie einfach mal eingefügt haben, um da ein bisschen Abwechslung reinzubauen. Es gibt auch Spiele-Designs natürlich, so Super Mario Bros., Legend of Zelda, also die NES-Spiele und sowas. Zum klassischen Tetris gibt es sogar eins. Ist das wirklich so wie auf dem Gameboy-Grafik alles gehalten? Aber auch die verpassten Event-Designs kann man zum Teil dann so kaufen. Die kosten dann aber halt ein paar mehr Tickets. Ich glaube, ein Standard-Design müsste 15 Tickets kosten und ich glaube, ein Event-Design müsste 30 Tickets kosten. Und die Tickets muss man sich halt erstmal verdienen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie viele Tickets man sich durchs Spielen und wie schnell man die sich verdient. Das ist, habe ich nie drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Aber ansonsten ist es ja nett, dass man ihn noch halt bekommt, wenn man es auch verpasst haben sollte.
Genau. Vor allem geht das wohl auch durch die Level, die man aufsteigt, weil da gibt's, man kriegt täglich mehrere Missionen. Und wenn man die Missionen erfüllt, also ich glaube, zwei Missionen hat man auf einmal, hat man die erfüllt, kriegt man nochmal zwei Missionen und insgesamt kriegt man diese vier Missionen, die dann halt für den einen Tag sind. Um 0 Uhr werden die immer zurückgesetzt, man kriegt neue Missionen. Und ich meine, durch Abschluss der Mission kriegt man dann halt diese Tickets, wenn ich mich nicht ganz täusche. So war das. Ja. Und dann dürfen wir nicht vergessen, es gibt ja auch noch eine kaufbare Version dieses Spiels.
Genau.
Weil das Grundspiel ist ja free to play. Man kann es aber auch kaufen, einmal als DLC. Es gab sogar mal eine einzelne Version mit dem Downloadcode, meine ich, war die aber nur versehen. Da war keine Cartridge oder so drin, da war wirklich nur ein Downloadcode drin. Und die kann man, da kriegt man dann weitere Modi tatsächlich für freigeschaltet. Wenn man die, ja, wenn
Und
man
dann
den
halt
DLC
noch,
gekauft hat.
genau, und
So,
dann noch
so.
mehr von Tetris erleben möchte.
Genau. Ich weiß nicht, ob du hast den wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, ich hab den nicht.
Ich nehme mich auch nicht, aber ich weiß, kenne die Modi zumindest. Man kann sie auch sehen im Menü und kann sich anschauen. Deswegen können wir die Modi auch durch.
Sind halt nur ein Schloss halt dran, dass man die halt nicht anwählen kann, bis man den
Genau.
gekauft hat.
Ganz genau, bis das erste Mal gekauft hat, darf man das dann auch auswählen. Und aber man kann halt die sehen. Genau, vier Modi sind's insgesamt. Das ist einmal der CPU-Kampf. Da darf man dann alleine gegen 98 KI-Gegner kämpfen. Das kann man so ein bisschen als den Singleplayer-Modus
Ja,
bezeichnen.
oder dann halt als Training für dann halt richtige Online-Gegner.
Genau. Dann gibt es den Marathon-Modus. Das ist wohl so ein Punktesammler. Da sammelt man Punkte mit Ausdauer. Ich glaube, da tritt man auch nicht gegen andere an, sondern das ist wirklich eher so ein klassischer Tetris-Modus auf Zeit und mit Punkten sammeln und so weiter und so fort.
Man
Also,
es von damals kennt.
genau. Finde ich auch schön, dass der drin ist. Wegen dem Modus habe ich ja schon mal überlegt, mir eine DLC zu kaufen. Einfach weil es ein klassisches Tetris wäre, das gut ist. Weil es gibt leider für die Switch kein richtig gutes anderes Tetris-Spiel. Es gibt andere Tetris, aber die haben immer irgendwie eine Eigenheit, die mir da nicht zusagt. Ja. Dann gibt es noch die lokale Arena. Das ist dann wirklich, da tritt man dann lokal mit 8 Spielern an. Allerdings glaube ich in dem normalen 99er. Das heißt nur, dass 8 halt der einen Konsole spielen und oder halt lokal mit 8 Konsolen verbunden zusammenspielen, aber halt noch gegen 91 andere weltweit, soweit ich es verstanden habe. Ja. Und es gibt noch Duell 99. Da spielen dann zwei Spieler, die gegen halt im normalen Tetris an. Allerdings teilt man sich die Joy-Cons und man spielt halt zu zweit an einer Konsole gegen alle anderen. Ich glaube, dann ist auch oben ein Tetris-Feld und unten ein Tetris-Feld, weil jeder sein eigenes Tetris-Feld hat da nochmal. Aber das ist so der DLC. Der kostet 9,99 €. Ja, ist halt so, dass was man dazu kaufen kann.
Genau.
Das Spiel ist, wie gesagt, noch verfügbar. Das kann man noch spielen. Das ist das älteste Spiel und das ist auch immer noch verfügbar, was schon irgendwo bezeichnend ist für den Erfolg. Aber man findet auch, wenn man spielt, relativ viele Spieler immer noch, muss
Ja,
man sagen. Also
ist immer noch sehr beliebt.
genau, es ist eher selten, dass da wirklich durch KI also aufgefüllt werden muss. Was ja bei den anderen passiert. Was man vielleicht noch erwähnen kann jetzt, ist also das Studio hinter dem Spiel, das ist nämlich Arika. Das werden wir gleich noch zweimal erwähnen, weil tatsächlich 3 der 5 Spiele von Arika entwickelt wurden. Ich weiß nicht, ob dir Arika was sagt als Studio.
Gehört vom Namen schon mal ja, aber nicht sonst
Genau.
in dem Kenntnis.
Ja, also das Studio wurde 95 gegründet von ehemaligen Capcom-Mitarbeitern. Hießen auch erst nicht Arika, haben sich aber dann irgendwann Arika umbenannt nach dem Gründer, der heißt nämlich Akira. Sie haben einfach, es ist einfach seinen Namen rückwärts gelesen. Der hat zusammen, also das ist Akira Nishitani, und das ist einer von den beiden Schöpfern von Street Fighter 2. Der andere ist Akira Yasuda, der aber nicht zu diesem Studio gewechselt ist. Arika ist vor allem für die Street Fighter X-Reihe erstmal bekannt gewesen. Das waren so die ersten Spiele, die sie dann auch entwickeln durften. Dann durften sie damals schon die Tetris Grandmaster-Reihe haben sie dann auch entwickelt. Also die Tetris-Erfahrung seit 98. Das war so das, was sie so, womit sie so angefangen haben, Street Fighter und Tetris. Und später kamen dann halt verschiedene weitere Spiele, zum Beispiel Mega Man Network Transmission kam dazu. Sie haben ein Dragon Ball Spiel entwickelt auf der PlayStation 2, Tsubasa Chronicle für den DS. Auf der Wii, vielleicht spielt das mehrere kennen, Endless Ocean. Dieses Taucherspiel. Und auch den zweiten Teil hatten sie damals entwickelt. Sie hatten das Tekken 3D Prime Edition für den 3DS entwickelt. Dr. Luigi für die Wii U. Dr. Mario Miracle Kart, das war ja das auf dem 3DS, ist von ihnen gewesen. Und halt dann jetzt Tetris 99 plus, wie gesagt, zwei weitere, die jetzt noch gleich kommen. Das Chocobo GP, was für die Switch letztes Jahr erschienen ist, ist auch von denen. Was ja nicht so gut ankam.
Ja.
Außerdem haben sie jetzt damit Bandai Namco Tekken 7 und Tekken 8 entwickelt.
Ja, schon, mal sagen, eine große Bandbreite schon
Ja,
abgedeckt.
genau. Und wenn wir schon bei dem Studio sind, können wir auch direkt den zweiten Titel ansprechen, den sie mitentwickelt haben. Das ist nämlich auch das zweite Spiel in unserer Liste. Es ist nämlich Super Mario Bros. 35. Also wieder für Nintendo durften sie einen Klassiker als Battle Royale-Titel umsetzen.
Genau. Und an dem Titel liest man ja auch schon mit der 35, dass das im Rahmen des 35. Geburtstags von Mario zusammenhängt.
Genau, das wurde damals, es gab ja diese spezielle Direct zum Geburtstag von Mario, und damals haben sie dann auch dieses Spiel angekündigt, das dann am 1.10.2020 erschienen ist, und damals wurde direkt gesagt, am 31. März 2021 wird das Spiel zum letzten Mal verfügbar sein. Ab 1. April 2021 ist es weg. Dasselbe, was sie ja auch mit der Super Mario 3D Collection, ich bin gerade nicht sicher, ob die so
All-Stars
hieß.
Collection.
All-Stars Collection, genau. Das haben die ja damit auch gemacht, das haben die ja auch danach zum 31. März 2021 wieder rausgenommen, was immer noch nicht für mich verständlich ist, weil sie immer noch kein Remake von Mario 64 gebracht haben, was ich ja ursprünglich erwartet hatte, dass das dann der Grund ist, warum sie diese da so vorgehen, aber der Grund war es nicht, nö. Bin mir gar nicht sicher, ist Mario 64 in dem N64-Teil für Nintendo Switch Online verfügbar?
Ja, das ist da verfügbar.
Okay, dann hat man das Spiel wenigstens verfügbar, auch wenn die anderen beiden, also Mario Sunshine und Mario Galaxy, nicht verfügbar sind. Vielleicht kriegen wir die noch in anderer Form irgendwann dann auf der Switch oder der Switch 2. Muss man mal abwarten. Aber wir wollen ja über Mario Bros. 35 reden, das, wie gesagt, leider nur für ein halbes Jahr verfügbar war. Ich denke mal, du hast es damals gespielt.
Ja.
Ja, ich auch. Hast du es viel gespielt oder eher nur so ganz kurz und dann war es für dich erledigt?
Bisschen habe ich schon gespielt. Es ist auch bis heute das einzigste von diesen Spielen, wo ich auch tatsächlich mal zwei Runden gewonnen
Mhm.
habe. aber an sich, also es gab eine, wo es halt verfügbar war und raus und herunterladbar war, da habe ich schon ein bisschen gespielt, aber dann ist es natürlich dann im Laufe abgeflacht und ich glaube dann noch mal ganz kurz, bevor es dann halt deaktiviert wurde.
Ja. Ich muss sagen, ich habe es nur wenig gespielt. Bei mir war die Luft ziemlich schnell raus. Und das ging anscheinend einigen so, weil man auch relativ schnell da nicht mehr so viele Spieler gesehen hat in dem Spiel. Was vielleicht auch daran lag, dass keiner eingesehen hat, da Zeit zu
Ja.
investieren, wenn denn das Spiel eh nur für ein halbes Jahr verfügbar ist. Außerdem muss man auch sagen, war die Abwechslung jetzt nicht so groß. Auch wenn sie mehr als ein Level im Spiel hatten. Also wir sollten vielleicht erklären, dass man in Super Mario Bros. 35 den NES-Klassiker, also Super Mario Bros., im Battle Royale-Modus mit 35 anderen Spielern, also 35 Spieler gegeneinander, spielt. Und da spielt man halt wirklich parallel dieses Spiel und versucht halt am besten als Letzter zu überleben. Oder halt im Zweifelsfall auch das Spiel durchzuspielen. Und zwar, da ist wirklich das komplette Spiel drin mit scheinbar allen Leveln, soweit ich es mitbekommen hatte. Und wenn ich richtig gesehen hatte, sogar den Abkürzungen in Level 2 ist. Also
Genau,
ist
die
alles drin.
Warp-Zone.
Genau, es ist alles drin. Also das komplette Spiel hatten die damals so verfügbar. Was ja eine sehr coole Sache ist, muss man einfach mal sagen. Es gab ein paar Änderungen. Ich glaube, Gegner konnten zufällig erscheinen, was daran lag, dass man anderen Gegner schicken konnte.
Genau.
Und sowas, also das war auch möglich. Durch Gegner besiegen konnte man einen Gegner an andere schicken, wie man es halt von Tetris dann auch kennt. Also sie haben diesen Battle Royale Aspekt auch hier natürlich genutzt. Es war nicht einfach nur alle spielen parallel und gut ist. Nein, man konnte auch das Leben den anderen erschweren, was natürlich auch sinnvoll ist. Weil sonst wäre es ja kein richtiges Battle Royale, sonst wäre es ja wirklich nur, spielt das
Ja.
Spiel parallel und schaut, wer am längsten durchhält. Was ein bisschen schwach wäre, meiner Meinung nach. Und das wollen wir ja nicht.
Ja, das wäre ein bisschen mehr Wettkampf, das schon gut getan.
Genau, ist ja auch der Sinn der Sache dabei, dass man einen Wettkampf hat. Bei so einem Battle Royale-Spiel.
Genau.
Und ja. Ich muss ehrlich sagen, da ich nicht so viel gespielt habe, bin ich jetzt nicht ganz so drin. Soweit ich weiß, gab es auch keine anderen Modi, sondern nur diesen einen. Aber ich bin mir nicht mehr
Ja,
100%
ich meine
sicher.
das auch. Also man kann halt, das ist aber halt nicht nur für Mario Bros. Für den 3, sondern auch für die anderen, dass man halt ja noch, glaube ich, so halt Icons und so freischalten kann, die man halt an seinen Namen und so eine Karte dranhängen kann. Aber das ist halt auch nur Kosmetik. Das hat halt nichts Einfluss auf das Spiel oder so.
Ja, was mir noch eingefallen ist, es gab noch den Münzsammler. Ich glaube, da ging es halt darum, wer sammelt die meisten Münzen. Irgendwie war da auch noch was. Ja, das ist nämlich genauso, dass man Münzen sammeln muss und dann damit das Rennen gewinnt. Also, sie hatten sowas schon drin. Ich glaube, sie hatten auch einen Übungsmodus drin, dass man dann also trainieren kann. Ja. Aber ist ja eine coole Sache, muss man sagen. Also, ich finde es wirklich interessant, so ein Spiel als Battle Royale umzusetzen, weil es ja eigentlich ein Jump'n'Run ist. Und das hat auch funktioniert, aber halt, wenn man von ganz Anfang an meint, ja, es reicht ja, wenn man dann ein halbes Jahr das Spiel verfügbar macht.
Nimmt
Tut mir
man dem
leid, da.
schon sehr den Wind aus den Segeln.
Ja, da hat sich Nintendo keinen so großen Gefallen mitgetan, finde ich. Mit dieser Vorgehensweise. Das ist. Ich meine, man muss sagen, es war komplett free to play. Es war eher so ein Gimmick-Ding für nebenbei,
Ja,
mal.
und wahrscheinlich auch die Pandemiephase ein bisschen zu überbrücken. Die war ja auch genau da in dem Zeitpunkt,
Genau, und da
Oktober
haben sie ja
bis
andere Entwicklungen haben
März.
sich ja verzögert und da mussten sie ja irgendwas bringen. Das war, habe ich ja damals schon in einem Podcast zu der Direct damals vermutet, dass vieles, was sie jetzt zu Mario Bros. 35 gebracht haben, pandemiebedingt ist. Ich glaube bis heute, dass sie eigentlich Super Mario 3D World plus Bowser's Fury schon da bringen wollten, aber halt nicht konnten. Und deswegen denke ich, war das halt auch so eine. Ja, ich will es nicht als Notlösung bezeichnen, aber es war eine Lösung, die halt schnell verfügbar war.
Ja.
Und auch hier hat halt Arika entwickelt, wie wir ja schon gesagt haben. Es gab keine DLCs, also man konnte hier kein Geld ausgeben, was natürlich für ein Spiel, das nur halbwegs verfügbar ist, irgendwo
Ja.
logisch ist. Ja.
Ich glaube kaum, dass man das niemanden verkauft hätte für ein Spiel, noch dafür noch
Nee.
extra was zu bezahlen.
Da hat keiner Geld für ausgegeben. Das wäre
Ja.
einfach, wäre auch ein bisschen hart, wenn sie dafür Geld verlangt hätten, muss man mal so sagen.
Ja.
Also, ja. Das wäre nicht vertretbar gewesen. Gut, ich glaube aber zu Mario 35 haben wir dann auch alles gesagt.
Ja.
Und wir können zum letzten Spiel von Arika übergehen, um jetzt hier mal bei dem Entwicklerstudio zu bleiben, die zufälligerweise auch in dieser Reihenfolge erschienen sind, was schon sehr lustig ist. Nämlich kurz nachdem Mario 35 abgeschaltet wurde, am 1. April war es ja dann nicht mehr verfügbar, ist am 8. April 2021 mit Pac-Man 99 das nächste Spiel, das Arika entwickelt hat, diesmal für Bandai Namco, erschienen. Und das Spiel ist tatsächlich zum Aufnahmezeitpunkt, wir nehmen halt jetzt gerade am Sonntag auf, noch verfügbar, aber morgen für uns, also ab Montag, dem 9. Oktober, ist es nicht mehr verfügbar.
Genau, also auch ein bisschen von der Zeit her.
Ja. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, ist
Passend.
dieses Spiel dann auch nicht mehr verfügbar, was für uns auch so mit einer der beiden Gründe war, warum wir uns überlegt hatten, wir nehmen dieses Podcast-Thema jetzt mal auf, weil wir haben ein Spiel, das aktuell abgeschaltet wurde und eins gerade erst erschienen ist.
Genau.
Pac-Man 99 ist, wie der Titel schon sagt, Pac-Man mit 99 Spielern.
Ja.
Ist einfach so, wir spielen
Ja.
Pac-Man gegen 98 andere.
Und ich finde, das geht auch sehr, noch mehr sehr nach Tetris 99 als Super Mario Bros. 99. Man hat da auch das zentrale Feld in der Mitte, sieht an den beiden Seiten außen die Gegner, was sie machen. Und versucht da Pac-Man-mäßig die Leuchtkugeln einzusammeln und die Geister aufzuessen, wenn man da die großen Punkte eingesammelt hat.
Ja, ganz genau. Ist halt, wie man es von Pac-Man kennt, ist, man muss sagen, es gibt halt einen Modus. Das ist der klassische Pac-Man 99-Modus. Man kann wohl, also viel mehr kann man erstmal nicht spielen, wenn man das Spiel als Free-to-Play-Spiel sich herunterlädt. Wenn man aber bereit ist, Geld auszugeben, dann kann man mehr haben.
Ja.
Erstmal gibt es recht viele, und das muss man wirklich sagen, sogenannte Custom Themes. Custom Themes ist halt, wie man denkt, Skins. Nichts anderes. Und die sind alle kostenpflichtig, kosten 1,99. Das Interessante ist, dass die teilweise schon einen recht großen Unterschied bringen. Es gibt zum Beispiel den Vektor. Das ist einfach nur eine modernere Grafik. Das klassische Pac-Man ist halt das Pac-Man, was man von früher kennt, vom allerersten Pac-Man. Vektor ist das Ganze dann so in einen, ich würde sagen, moderneren, in 16-Bit-Look gebracht oder so. Ein 3D-Look. Es gibt aber auch noch ganz andere, sowas wie Ziegel. Da erinnert es an Lego dann eher. Oder Garten. Dann spielt man halt in einem Garten, einen Erdboden und die Wände sind Blumen oder Hecken oder sowas. Sowas gibt's. Interessant wird es dann aber bei den ganz anderen Sachen. Dann hat man nämlich zum Beispiel New Rally X. Da spielt man dann auf einmal kein Pac-Man mehr, sondern ein Rennauto und muss vor anderen Rennautos, die geistet auch andere farbige Rennautos. Bei Namco Classic ist man ein Flugzeug und auch die Gegner sind Flugzeuge.
Ja, also schon im Kern das Beibehalten, das Pac-Man-Prinzip, aber auf verschiedene Thematiken eingesetzt.
Ganz genau. Oder auf verschiedene Spiele. Galaga zum
Ja,
Beispiel, klassisches
genau.
Shoot'em'up. Da spielt man das Galaga-Raumschiff und die Gegner sind, also die sind halt Alien-Gegner aus dem Spiel. Man muss immer noch normal in diese Arena. Die Arena verändert sich rein, abgesehen von der optischen Gestaltung überhaupt nicht. Der Aufbau ist immer identisch, immer die klassische Pac-Man-Arena. Aber man hat halt diese verschiedenen Prinzipien. Interessant finde ich zum Beispiel The Genji and the High Clans. Da spielt man dann diesen Genji, dieses, ich glaube, Samurai-Ninja, was auch immer das war in dem Spiel. Und man ist in einem japanischen Schloss unterwegs. Also da gibt es ganz verschiedene dieser Skins, was natürlich sehr interessant ist, dass sie sich das dafür ausgedacht haben. Aber man musste die für 1,99 € pro Skin kaufen. Und das finde ich schon ein bisschen happig.
Ja.
Ja. Es gab dann noch den anderen DLC, der nennt sich Mode Unlock, in dem waren 8 Designs drinnen. Welche, keine Ahnung, ob es nochmal spezielle waren, weiß ich so jetzt nicht. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, im Pac-Man 99 die Embleme zu ändern, also das heißt Pac-Man zu ändern. Da sind ein paar grundsätzliche drin, ein paar andere kriegt man halt durch die Designs. Also durch die Dinger, die man dann halt freischaltet. Ich glaube, ein paar kann man sich auch erspielen durch Punkte und nicht nur mit dem Skin kaufen. Ja, und ein paar, aber wie gesagt, von Anfang an, man kann auch als Erdbeere zum Beispiel statt als Pac-Man spielen. Das ist möglich. Aber wenn man den Mode Unlock gekauft hat, den DLC, dann hat man weitere Modi tatsächlich bekommen. Weil du dich damit mal beschäftigt hattest.
Also schon mal gesehen, ja. Sonst nur
Ja.
so gespielt habe ich die mir, also den DLC hatte ich mir da jetzt auch nicht geholt, aber.
Ja, verstehe ich. Sie erinnern zum Teil an die Modi tatsächlich aus Tetris 99. Der
Genau.
CPU-Battle ist zum Beispiel 1 zu 1 mit drin. Das ist ja der CDU-Battle, nicht CPU-Kampf. Es ist halt wirklich einfach nur das ganze Spiel gegen 98 andere, aber KI-Gegner. Also CPU-Gegner. Der Score-Battle ist halt Highscore. Man soll einen Highscore schlagen, Punktezähler. Das ist, entspricht so etwa dem, bei Tetris müsste das dann der Marathon sein. Und Blind Time Attack ist auch sowas ähnliches, muss halt das Labyrinth leer putzen, bevor die Zeit abläuft. Also klassisches Pac-Man eigentlich. Das sind die drei Modi, die man damit freischaltet. Zusätzlich kann man dann noch freischalten, dass man das klassische Pac-Man 99 privat spielen kann. Das heißt, dass man dann ein Spiel erstellen kann, für das dann ein Passwort benötigt wird, um dabei zu treten.
Ah, okay.
Das gibt es dann auch noch. Und das plus diese 8 Themes kosten halt 14,99, beziehungsweise haben 14,99 gekostet, was ich schon ein bisschen teuer finde, ansonsten.
Ja, das ist schon.
Ansonsten ist das Spiel sehr identisch mit Tetris 99, auch mit den Levelaufstiegen und so weiter und so fort. Ja, noch was zu Pac-Man 99 von deiner Seite? Ich meine, du hast es ja, glaube ich, kürzlich erst nochmal gespielt für den Podcast als Vorbereitung.
Genau. Aber ich glaube, viel Besonderes zu sagen gibt es nicht. Ansonsten kann ich halt noch sagen, es gibt halt noch so verschiedene Modi, die man noch dem Pac-Man geben kann, neben dem Prinzip, wie wir das schon bei Tetris hatten, wer welcher Gegner jetzt halt schwerer gemacht wird, sondern dass man halt noch sagen kann, ob Pac-Man normal ist oder halt schneller ist oder halt stärker ist. Das kann man dann auch über die Buttons dann entscheiden, je nachdem, zu welcher Situation es gerade besser ist.
Genau, dann sollst du diese kleinen Taktiken, die sie halt mit einbringen, diese Battle Royale-Spiele immer.
Ja, genau.
Gut. Ja, dann. Ach, es gibt, glaube ich, noch diese eine Besonderheit. Ich glaube, es gibt so statt den normalen Perlen gibt es auch noch so Geisterperlen auf dem Feld. Und dann tauchen. Das taucht nur dann auf, wenn man gerade Geister fressen kann, nämlich. Und dann tauchen nämlich ganz viele Geister hinter
Ja,
einem der
genau.
Geister auf und dann kann man eine ganze Geisterreihe fressen, was natürlich die Punkte erhöht.
Und halt
Das
es den
gab es auch noch.
Gegnern viel schwerer macht, genau.
Ja. Ganz genau, das gibt es auch noch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel über.
Genau.
Das erste Spiel der Liste, das nicht mehr von Arika entwickelt wird.
Ja.
Und das. Ich würde sogar, glaube ich, wenn ich mich. Pac-Man übrigens, hab ich gesagt, wurde ja am 8. Oktober war es letztes Mal verfügbar, hat damit etwa 2,5 Jahre, ziemlich genau auf den Tag genau, durchgehalten. Jetzt kommen wir zu dem Spiel, das aber wahrscheinlich am kürzesten durchgehalten hat, nach momentanem Stand.
Ja, das ist nicht sehr lange gewesen.
Ja. Super Bomberman R Online. Hier muss man sagen, kann man von zwei verschiedenen Releases sprechen. Und zwar ist das am 1. September 2020 für Stadia erschienen. Gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Und am 27. Mai 2021 dann für alle anderen Systeme, unter anderem Switch. Für die Entwicklung von diesem Spiel war dann halt, wie gesagt, nicht Arika zuständig, sondern Hexadrive. Sag einfach mal, was Hexadrive ist, weil ich glaube.
Ja,
Ja.
die habe ich, von denen habe ich noch nichts gehört.
Hexadrive gibt es seit 2007. Ihr erstes Spiel war die HD-Portierung von Rez. Das ist so ein Musik-Rail-Shooter-Spiel gewesen. Sie haben dann für Square Enix The Third Birthday mitentwickelt. Für die PSP. Das müsste, wenn ich mich nicht komplett täusche, der dritte Parasite Eve Teil gewesen sein. Also, ja. Dann haben sie Metal Gear Solid Snake Eater 3D für den 3DS umgesetzt gehabt, um mal ein Spiel zu haben, das wir für, ja, kennen vom 3DS halt, Nintendo-System. Okami HD, damals die erste Version für das PlayStation 3 hatten sie umgesetzt. Ich bin mir nicht sicher,
Okay.
ob sie auch die anderen Portierungen dann unter anderem für Switch umgesetzt haben, aber hier waren sie halt dann dran beteiligt. X-Troopers, das ist ein leider nicht bei uns erschienener Spin-off von Lost Planet für den 3DS. Also, das gab es nur in Japan für 3DS und PlayStation 3. Witzigerweise bin ich über das Spiel erst kürzlich wegen einer anderen Recherche gestolpert.
Schließt sich der Kreis.
Genau. Dann, um mal bei Spielen zu bleiben, die wir jetzt für die Nintendo-Systeme kennen. The Wonderful 101 für die Wii U haben sie mitentwickelt. Dann haben sie Nintendo, also für Nintendo was mitentwickelt, und zwar The Legend of Zelda The Wind Waker HD.
Ah, okay.
Ja.
Dann sind sie ja doch schon eigentlich doch an
Ja.
bekannteren Marken mit dabei
Ja, sie waren halt
gewesen.
als Unterstützungsstudio halt sehr oft. Das heißt, die werden oft gar nicht mal als Entwickler genannt, sie werden dann im Abstand wahrscheinlich ganz irgendwo weiter unten irgendwo mit erwähnt.
Ja.
Wo sie erwähnt wurden, ist bei Final Fantasy Type Zero HD von Square Enix. Da haben sie Square Enix auch bei der Entwicklung geholfen, bei der HD-Portierung. Final Fantasy 15 haben sie mitentwickelt. Dann halt Super Bomberman R, das erste, das Original, haben sie mit Konami zusammen entwickelt für die Switch. Dann kommen wir zu einem 3DS-Spiel, Mario Sports Superstars. Haben sie zusammen mit Bandai Namco Ka und Camelot Software entwickelt als Unterstützungsstudio. Sie waren am Resident Evil 7 DLC Not a Hero beteiligt. Und dann halt jetzt Super Bomberman R Online haben sie dann auch entwickelt. Soweit ich weiß, haben sie mit dem Super Bomberman R2, das jetzt erschienen ist, nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt nach Super Bomberman R Online gemacht hätten.
Okay.
Also das ist mir jetzt nicht bekannt. Das ist das Studio hinter Super Bomberman R Online, um hier diese Ausschweifung mitzunehmen. Konami hat mitentwickelt und Konami hat natürlich auch gepublished. Das Spiel ist bereits seit dem 1. Dezember 2022 nicht mehr verfügbar. Wenn wir jetzt von dem Stadia Release ausgehen, dann hat das Spiel etwas länger als 2 Jahre überlebt. Also 2 Jahre und 2 Monate. Ja. Also nicht unbedingt übermäßig lang. Ja, was ist Super Bomberman R Online? Beziehungsweise hast du es denn überhaupt gespielt?
Tatsächlich gar nicht. Ich habe halt das normale Superman Bomberman R gespielt, aber nicht jetzt dieses den Online Aspekt, den Online Spin-off Teil.
Das Normale, wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste ja auch ein Vollpreisspiel gewesen
Genau.
sein.
Genau, es
Genau,
kam
meine ich
zum
nämlich.
Launch. Ich weiß gar nicht sogar, ob das auch schon einen Online-Modus hat, aber wenn dann, war das ein ganz normaler, dass man halt mit, glaube ich, wenn vier oder so Gegnern gespielt hatte und nicht halt gegen jetzt halt 64 in der Battle Royale-Variante.
Es hatte definitiv einen Mehrspielermodus und man hat mit 8 Spielern maximal
Acht,
gespielt.
ja, genau.
Ja, also das gab's. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da. Ich meine, es gab sogar online. Ja, es gab definitiv online, meine ich. Ja, sie haben halt das als Grundlage dann für das reine Online-Ding genommen. Deswegen haben sie auch online hinten dran gesetzt und daraus ein Battle Royale-Spiel gemacht. Ich muss sagen, ich habe es ein bisschen gespielt. Aber jetzt auch nicht übermäßig. Dabei ist es ein cooles, muss ich sagen, wirklich cooles Spiel, weil es ist klassisch Bomberman. Grafisch würde ich sagen, sieht es dem Super Bomberman R relativ ähnlich, aber nicht 1:1, weil in Super Bomberman R gab es ja noch diese Ausnahme, dass die Kamera teilweise dann auf dir fokussiert war, dass die Kamera leicht schräg auch aufs Bild sein konnte. Hier bleibt sie natürlich fokussiert aus der leicht versetzten Vogelperspektive, wie man es halt von den meisten Bomberman-Spielen kennt. Und es treten natürlich dann bis zu 64 Spieler an. Nicht 99, hier haben wir 64 Spieler. die antreten in, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich meine, es sind insgesamt 16 Arenen.
Könnte hinkommen. Es halt immer
Ja.
vier sind. Das ist so ein bisschen, glaube ich, turniermäßig aufgebaut, so wie ich das gesehen habe.
Nicht ganz.
Also so
Es
vom
gibt ein
Prinzip
Grand,
her, dass
es
sie
gibt den
sich halt.
Grand, nee, es gibt den Grand Prix-Modus, das ist das
Okay.
Turnier.
Ah,
Es gibt zwei
so.
verschiedene, genau, es gibt zwei verschiedene Modus. Es gibt einen Grand Prix-Modus, das ist das Turnier.
Ah, okay.
Der normale Kampfmodus, der funktioniert so, dass man auf diesen, also man wird in einer dieser Arenen platziert und dann läuft die Runde. Und da kämpft man halt dann ganz normal Bomberman erstmal. Sobald die Runde rum ist, die kann man, ich glaube, die Zeit kann man selbst einstellen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, wechselt, also die Runde ist dann rum, also wie gesagt, Bomberman, das heißt, man legt Bomben, zerstört die Steinblöcke, die halt im Weg sind, um zu seinen Gegnern zu kommen und versucht, die Gegner mit Bomben einzuschließen, um sie halt dann mit der Explosion auszulöschen. Es fallen auch die klassischen Bomberman-Gegenstände, das heißt ein Schuh, um halt die Bomben zu treten, der Handschuh, um Bomben zu tragen, die Stachelbombe gibt, es gibt die Gummibombe, dass die ein bisschen mehr hüpft, es gibt größere Explosionen, das Klassische halt. Die negativen gibt es aber nicht, also es gibt keine Negativ-Items, die einem Nachteile bringen. Und man fängt, meine ich, wirklich mit vier in der Arena an, am Anfang. Danach, wenn die Runde rum ist, ist es egal, ob noch welche, wie viele noch leben, weil zwei Arenen, meine ich, sind es, werden pro Runde nämlich rausgenommen dann. Dann ist eine kurze Bewegungsphase, nennt sich das. Und die Arenen, die dann rot blinken, beziehungsweise auch am Rand rot markiert sind, sollte man dann zügigst verlassen, weil sonst ist es vorbei. Dann ist man tot. Und die sind nachher auch nicht verfügbar. Also man kann, in dieser Bewegungsphase kann man wirklich frei zwischen den Arenen hin und her wechseln. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass man am Ende dann nicht mit vier, sondern mit sechs Spielern auf einmal in einer dieser Arenen ist. Weil das geht nämlich dann wirklich fließend. Und sobald die Zeit abgelaufen ist fürs Wechseln, schließen die Arenen. Du bist in der Arena, in der du dann gerade bist, halt drinnen. Und es fallen Blöcke von oben wieder runter. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Eine neue Kampfrunde, in der man sich halt wieder mit Bomben versucht zu auszuschalten und so weiter und so fort. Wenn das rum ist, verschwinden wieder Arenen und das geht halt so lange, bis entweder, also bis nur noch einer übrig ist und die das Ganze halt gewonnen hat. So funktioniert das Spiel. Ungefähr verstanden? Ja. Man muss sagen, wenn nur noch eine Arena übrig ist, kann es auch passieren, dass die Zeit irgendwann abläuft. Dann fängt es an, dass dann langsam der Rand, also die äußerste Reihe, das ist ja immer in Raster eingeteilt, das Bomberman-Feld, wird dann mit Stachelfeldern vollgepackt, die von oben runterfallen. Das heißt, dass du da auch nicht mehr hinkommst, da bist du dann, ist dann, wird immer kleiner das Feld dann halt. Um das Spiel natürlich dann irgendwann zum Ende zu treiben. Man hat zwei Lebenspunkte übrigens. Man kann zweimal sterben, man kann aber auch neue Leben wieder einsammeln. Also das heißt, wenn man schon einmal gestorben ist, dann ist man nicht raus. Man darf zweimal sterben, kann aber ein Herz sammeln und dann darf man wieder zweimal sterben. Also das geht auch. Ist vielleicht noch so eine wichtige Info, weil das beeinflusst ja, wie schnell man ausscheidet eventuell. Kann schon sehr hart sein, muss man dazu sagen. Ja, es gibt ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die man treffen darf, wenn ein Raum erstellt wird, wobei das darf nicht jeder, da komme ich gleich zu. Und es gibt verschiedene Skins, also Charaktere, die man noch spielen kann. Aber auch das wiederum hängt davon ab, wie man das Spiel gespielt hat, müssen wir ja sagen, weil es gibt es ja nicht mehr. Ja, gut. Gibt es Fragen von deiner Seite zu dem Spiel?
Soweit erstmal nicht. Was ich noch sagen könnte, es gibt natürlich noch auch wieder ein DLC-Premium-Paket, wo es noch ein
Genau,
bisschen erweitert wurde.
auf den würde ich mir jetzt gleich eingehen. Der ist nämlich, das Spiel wurde damals als Free-to-Play-Spiel angeboten und als Premium-Version. Da kommt man schauen, welches kauft man sich. Nimmt man das normale Standardspiel, das war dann halt kostenlos, oder kauft man halt einfach Premium-Pack. So hieß das Spiel dann. Das ist hat damals 9,99 € gekostet. Und hat vor allem 14 Charaktere hinzugefügt und das sogenannte private Spiel. Dieses private Spiel bedeutet, dass man einen eigenen Raum erstellen kann, einen Code für diesen Raum dann hat, also das ist dann, glaube ich, sechsstelliger Zahlencode gewesen. und Zahlen und Buchstaben, glaube ich. Und nur wer diesen Code hat, kann diesem Raum beitreten. Und das ging halt, kann nur diejenigen, die den haben. Beitreten kann jeder. Nur erstellen kann halt nur jemand, der den Pass gekauft hat. Und ja, das ist einfach nur, wenn man halt nicht einfach einem öffentlichen Spiel beitreten will, weil man kann jederzeit auch öffentlichen Spielen beitreten, dann brauchte man dieses Premium-Pack, wenn man privat spielen wollte. Da kann man auch die Spielerzahl beeinschränken. Also da muss nicht zwingend dann 64 sein. Du kannst auch 32 oder sogar nur 4, glaube ich, gibt. Und man konnte auch Sachen einstellen, wie zum Beispiel die La Länge, glaube ich. Es gibt ein Reittier, meine ich, im Spiel namens Louis, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das konnte man aktivieren oder deaktivieren. Und man konnte Fähigkeiten aktivieren und deaktivieren, weil das ist auch noch so ein Faktor. Es gab Fähigkeiten, die bestimmte Charaktere haben. Und da geht es dann wieder um diese Zusatzcharaktere, weil neben den klassischen Bombern, also dem Bomberman in verschiedenen Farben, gab es dann noch verschiedene Charaktere im Spiel.
Ja, also sich das sozusagen spielen, wie man es am liebsten gerne hat.
Genau. Bei den Charakteren waren übrigens so Figuren wie Simon Belmont oder Alucard oder Naked Snake, Pyramid Head aus Silent Hill. die waren dabei. Und die hatten halt Fähigkeiten, weil die konnten dann wirklich auch ihre Waffen einsetzen im Kampf. Das heißt, wenn du Pech hattest und nicht aufgepasst hast, dann hat Simon, und das halt aktiviert war, konnte Simon dann dich mit seiner Peitsche halt angreifen. Das gab es dann auch noch. Ja, das ist das gesamte Spiel.
Ja.
Weiß ja nicht, ob du da noch was anmerken möchtest.
Naja, ansonsten kann ich noch sagen, vielleicht dann ja doch ein bisschen schade, dass es wohl nicht viele Spieler gefunden hat, wenn es dann nach dann mehr oder weniger 2 Jahren dann auch abgeschaltet wurde.
Ja, und da muss man jetzt sagen, da greift jetzt Super Bomberman
Genau.
A2. Weil das bringt natürlich diese Reihe erstmal zurück. Allerdings erst seit 13. September. Das muss man halt wirklich sagen, das Spiel ist noch sehr neu. Ich habe es leider bisher noch nicht gespielt.
Ich leider auch
Deswegen
noch nicht.
kann ich noch nichts zu sagen. Es gibt wohl wieder verschiedene Modi, soweit ich es verstanden habe. Unter anderem auch einen Story-Modus. Aber, und jetzt kommt das Besondere, im Endeffekt haben sie Super Bomberman A Online in dieses Spiel integriert.
Okay.
Weil es gibt also es gibt den Standardmodus, klassischer Kampfmodus, wenn man halt von Bomberman campt, es gibt Offline-Modi, es gibt einen Level-Editor, es gibt einen Story-Modus, aber es gibt halt auch Battle 64, damit man dann gegen 64 spielt und das sieht genauso aus wie Super Bomberman A Online mit den 16 Arenen mit den 64 Spielern. Sogar zwei Punkte, das ganze Menüaufbau. Also, sieht dem schon, sie haben ein bisschen kleinere Änderungen drin, aber es sieht dem schon sehr ähnlich. Also, die Zeitanzeige sieht ein bisschen anders aus. Die ist jetzt weiß und nicht mehr schwarz und sowas in der Richtung. Aber im Endeffekt haben sie das Ganze, was sie in diesem Battle Royale Free-to-Play-Spiel hatten, jetzt in Super Bomberman R2 mit integriert direkt. Also theoretisch kann man dieses Battle Royale-Spiel noch spielen, wenn man sich das Vollpreisspiel, also 50-Euro-Spiel Super Bomberman R2 kauft. Man kriegt halt ein vollwertiges Bomberman-Spiel mit Story und allem drum und dran und hat als Online-Modus, als Mehrspieler-Modus unter anderem halt auch das, was Super Bomberman R Online geboten hat dabei. Ich weiß nur nicht, ob die Charaktere mit drin sind, die man damals kaufen konnte. Ich glaube, das kann ich halt jetzt nicht sagen, weil ich es, wie gesagt, noch nicht gespielt habe. Also theoretisch verfügbar ist das Spiel in
Ja,
der Hinsicht noch.
na gut.
Aber halt auf andere Weise, mit 50 € Preis. Oder wenn man halt wartet, irgendwann im Angebot wahrscheinlich günstiger. Ja. Genau. Joa, ich denke, damit sind wir mit dem Spiel auch durch, oder?
Ja.
Ja. Dann kommen wir zu unserem letzten Spiel. Du darfst ja mal verraten, welches es
Genau,
ist.
und dem neuesten, nämlich F-Zero 99.
Genau. Erschien am 14. September. Angekündigt, ich glaube, am selben Tag sogar, in
Ja.
der Direct war es, ja, genau. Entwickelt von Nintendo Software Technology. Also man merkt schon, Nintendo eigenes Studio, eins, das in Amerika sitzt. Also das sitzt in Redmond, Washington, im ja, Nintendo of America Headquarter. Und die haben dieses Spiel dann halt entwickelt. Man kennt das Studio, also bei Nintendo muss man ja sagen, interne Studios kennt man jetzt meistens natürlich jetzt nicht durch, sie fallen nicht so auf, weil man spricht beim Entwickler ja eigentlich immer nur von Nintendo.
Ja.
Das Studio gibt es allerdings schon seit 98 Jahren, also die haben, seit, nicht 98 Jahren, seit 25 Jahren, also seit 1998. Die haben an verschiedensten Spielen mitgearbeitet. Zum Beispiel damals Pokémon Puzzle League war von ihnen. Wave Race Blue Storm war von ihnen. Sie haben die Legend of Zelda Collection damals umgesetzt gehabt für den GameCube, war das, glaube ich, damals, gell? Es war eine Beilage
Ja,
zu
genau.
Wind Waker? Wind Waker war es, gell? Ja. Sie müssten auch 1080, also das Sword-Spiel, da entwickelt haben. Nicht das N64, sondern den GameCube-Nachfolger. Metroid Prime Hunters war auch von dem Studio, also dem internen Studio. Sie haben die englische Umsetzung von Sin and Punishment übernommen damals für die Virtual Console von N64-Spiel da. Also wie das Wii Virtual Console-Ding. Sie haben an Super Smash Bros. Brawl mitgearbeitet, wie so fast jedes andere Studio
Ja.
auch. Sie haben verschiedene Mario vs. Donkey Kong Spiele entwickelt. So Mario and Donkey Kong hießen die ja auch zum Teil. Sie haben bei Mario Maker vor Nintendo 3DS die Arbeiten für den Port übernommen auf den 3DS und haben den neuen Inhalt hinzugefügt. Bei Snipperclips haben sie mitgearbeitet. Captain Toad, die 3DS- und Switch-Umsetzung haben sie portiert und neuen Content hinzugefügt. Sie haben bei Mario 3D World und Bowser's Fury mitgearbeitet. Und jetzt halt F-Zero 99. Und das Neueste, an dem sie jetzt arbeiten, ist das Remake von Mario vs. Donkey Kong. Das ist gerade
Ja,
aktuell bei denen in Entwicklung.
macht ja auch Sinn.
Genau. Ja.
Wenn sie
Sie haben
schon
auch
damit
sowas wie
angefangen
den.
haben.
Was?
Wenn sie auch schon das Ursprüngliche gemacht haben.
Genau. Da passte ja mehrere Teile aus der Reihe haben sie halt entwickelt. Ich glaube, weiß nicht, ob sie das Original entwickelt hatten. Ich glaube, doch, das war Original. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Original von. Ich glaube, das Original war. Doch, es müsste auch von denen gewesen sein, genau, ja. Sie hatten auch sowas wie den Kirby TV-Channel für die Wii entwickelt. Oder Wii 3D U hatten sie auch entwickelt. Und das legendäre Project Hammer, das ja nie entschieden ist, kam
Ah.
auch. Wow. Ja. Also man merkt schon ein Studio, das man theoretisch kennt, aber irgendwie halt dann doch nicht kennt. Weil man halt immer nur davon spricht, Nintendo hat es
Ja.
entwickelt. Ja. Gut, gehen wir zu F-Zero. Du hast es gespielt.
Genau. Ein paar Ründchen schon. Es gibt, ja, wie man es kennt, das normale klassische 99er-Rennen. Ja, und das ist F-Zero, also halt das SNES F-Zero. Mit halt 98 anderen Fahrern. Ganz grob gesagt, man fährt 4 Runden und dann wird dann halt pro Runde jeweils 5 Fahrer, die letzten 5 pro Runde dann halt scheiden aus. Oder halt andere Fahrer scheiden aus, weil deren Energiebalken halt leer ist. Weil das ist ja auch F-Zero, man hat ja eine Energieleiste, die halt durch Kollision mit Fahrern oder halt durch die Begrenzung der Wand dann halt abnimmt und kann halt an einem bestimmten Feld auch wieder aufgefüllt werden.
Klassisch F-Zero.
Genau. Das
Wie man es halt von.
Besondere, ja,
Ja?
genau. Das
Nee.
besondere Element, was jetzt neu ist, ist, dass es goldene Funken auf der Strecke gibt, die eine zweite Leiste füllen. Wenn diese Leiste voll ist, kommt man auf einen besonderen Abschnitt der Strecke, die halt oberhalb ist, sozusagen, wo man dann halt dem großen Massen an Fahrern entgeht, um dann halt einen Boost zu bekommen, um dann halt schneller nach vorne zu kommen für
Ja,
eine
da
gewisse
oben ist
Zeit.
auch wichtig, wenn man da oben fährt, dann entgeht man auch den Banden, an denen man Schaden nehmen kann
Genau.
und man überfährt manchmal sogar Lücken. Also man kann dann auch leicht außerhalb der Strecke auch fahren, weil Kurven etwas vereinfacht werden und sowas.
Genau.
Ja, aber das kann einem schon einen riesen Vorteil bringen, habe ich gemerkt.
Ja, genau,
Ja.
finde ich auch.
Genau, also das ist dieser klassische F-Zero 99-Modus. Ist ja nicht der einzige Modus im Spiel.
Genau, es gibt halt noch die Grand Prix. Ich glaube, die werden auch sogar noch mal unterteilt in kleinere und eine größere, also Mini und halt die Pro-Liga. Also die haben auch noch mal verschiedene Unterstufen. Ich glaube, es gibt Knight und Queen und King.
Genau, also um es jetzt zu sagen, es gibt den Mini Prix und den Grand Prix erstmal. Und der Grand Prix
Genau,
ist, glaube ich, dann
Mini
nochmal
heißt
unterteilt
er.
in diese verschiedenen Ligen, nennen die das, glaube ich.
Genau.
Ja. Die sind aber zeitbegrenzt, sollte man dazu sagen. Also die bleiben nicht dauerhaft da. Die verschwinden nach einiger Zeit und werden dann ersetzt. Das heißt, man hat immer F099 und dazu dann noch etwas anderes. Entweder ein Grand Prix oder ein Mini Prix. Oder ein Teamkampf gibt es ja auch noch, dass man im Team dann antritt. Finde ich ein bisschen seltsam, dass das alles so, ja, wie soll ich sagen, unterteilt ist in zeitlich begrenzt. Dass man nicht frei sagen kann, ich will jetzt einen Grand Prix fahren, ich will jetzt einen Teamkampf haben. Sondern nur, wenn es gerade zur Verfügung steht, darf ich das, abgesehen vom klassischen F-Zero 99, also vom Standardmodus, spielen. Finde ich ein bisschen doof, muss ich ehrlich
Na.
sagen. Weil bin ich jetzt zum Beispiel im Spiel und will den Grand Prix spielen, der gerade aktuell ist, aber der geht nur noch 3 Minuten, lohnt sich es eigentlich gar nicht, daran teilzunehmen, weil das sind ja 5 Strecken, die am Stück kommen beim Grand Prix. Bei Mini Prix sind es 3 Strecken. Und nur wenn man durchsteht, kann man die auch fahren. Stirbt man zwischendurch, ist vorbei. Schafft man den Mindestplatz in einem Rennen nicht, ist es auch vorbei. Das heißt, mit der Zeit sinkt halt auch die Teilnehmerzahl für jedes Rennen, die
Genau.
maximal durchteilt. Ich glaube, schon im zweiten Rennen ist beim Mini Prix nur noch die Top 75 oder Top 70 kommen durch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich finde es halt, wie gesagt, schade, dass ich nicht einfach sagen kann, jetzt will ich einen Grand Prix fahren, jetzt will ich einen Mini Prix fahren. Weil um teilzunehmen, brauche ich ja sowieso schon diese Tickets, die ich mir verdiene durch normales F099. Oder halt durch ta als Tages, wenn ich halt das Spiel starte, kriege ich jeden Tag ein so ein Ticket. Am Wochenstart kriege ich 3 Tickets geschenkt. Irgendwie so war das, glaube ich. Aber schon ein Grand Prix kostet mich ja sowieso schon 3 Tickets. Das heißt, habe ich nicht genug Tickets, darf ich ihn ja eh schon nicht fahren. Und dann noch sagen, ich darf immer nur dann fahren, wenn er gerade verfügbar ist. Ich meine, ich glaube, die wechseln alle halbe Stunde, aber trotzdem ist ein bisschen. Finde ich halt ein bisschen blöd, sowas.
Ja,
Mag
dass
ich
das an die
nicht.
Zeiten so gebunden ist.
Ja. Ja, dann gibt es ja noch den Trainingsmodus. Da darf man die Strecke halt einfach fahren, um zu trainieren. Ist auch eine schöne Sache. Und in jedem, also in den Ligen, es gibt Knight League, Queen League und King League, da gibt es jeweils 5 Strecken, die man halt mit der Zeit freischaltet. Mute City zum Beispiel, Big Blue, also diese klassischen F-Zero-Strecken, die
Genau.
man halt kennt. Und man darf halt zwischen den 4 klassischen Gleitern, also Blue Falcon, Golden Fox, Wild Goose und Fire Stingray?
Ich glaube auch,
Ich meine schon.
dürften so sein, ja.
Ja, und die unterscheiden sich halt genau in den Punkten, in die man es halt kennt. Also Blue Falcon ist eher so ein ausgeglichener Wagen. Der hat so in allem relativ, also so durchschnittlich Regeneration ist ein bisschen höher als die anderen beiden. Der Golden Fox hat eine sehr hohe Regeneration, hat dafür eine schlechte Haftung. Der Wild Goose ist, glaube ich, besonders belastbar, hat dafür eine sehr geringe Regeneration. Und ich meine, der Fire Stingray hat eine super Haftung, ist dabei dafür aber in der Regeneration nur mittelmäßig und in der Belastbarkeit ist er ja okay. Dazu kommt auch die Geschwindigkeit. Ich glaube, der Golden Fox ist der langsamste in der Maximalgeschwindigkeit und der Fire Stingray müsste der schnellste sein, hat dafür aber eine langsamere Beschleunigung als jetzt zum Beispiel der Golden Fox, der sehr schnell auf die Höchstgeschwindigkeit kommt.
Muss ich den Spielstil finden, der einem am besten passt,
Genau.
wie es bei Rennspielen typisch ist.
Genau, das ist. Und man hat halt, wie gesagt, diese 4 klassischen Fahrzeuge. Was man noch erwähnen kann, ist, dass es Bestenlisten halt gibt, die man durch Erlangen der, also in dem Fahren der verschiedenen Modi, F099, die Mini Prix, die verschiedenen Ligen vom Grand Prix, kann man halt dann in Bestenlisten gelistet werden. Und ja, das ist halt dann so eine der Sachen, die da noch mit reinspielen. Genau. DLCs gibt es ja keine natürlich.
Könnte ich mir aber vielleicht auch vorstellen, je nachdem, wie gut sich das Spiel in der Zeit entwickelt, weil das vielleicht dann die Modi dann nicht zeitbasiert sind.
Ja, man muss dazu sagen, dass das Spiel im Gegensatz zu Mario 35 keine Befristung hat. Das heißt, es kann auch theoretisch genauso lange wie Tetris 99 halten. Da ist die Frage, wie lange möchte Nintendo da rein investieren,
Ja.
weil die Server kosten ja, sie verdienen momentan nichts mit dem Spiel, weil es ja keine Möglichkeit gibt, irgendwas dazu zu kaufen. Und das ganze Ding ist kostenlos. Sofern man, es sollte man vielleicht sagen, Nintendo Switch Online hat. Das gilt ja auch für Tetris 99.
Genau, das ist die Bedingung.
Ja, man kann, glaube ich, Tetris 99, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das spielen kann ohne Nintendo Switch Online, wenn man es sich kauft. Weil man kann ja diese 9,99 ausgeben, im theoretisch auch in der Retail-Fassung gab es ja mal. Da weiß ich jetzt nicht sicher, ob man da vielleicht es dann ohne spielen kann. Aber grundsätzlich würde ich schon ausgehen, dass man dieses Spiel nur spielen kann, wenn man Nintendo Switch Online hat. Das gilt ja sowieso für Nintendo, für Online-Sachen sowieso, deswegen sollte das eigentlich klar sein. Und F-Zero 99 ist genauso wie Tetris 99 halt in diesem Nintendo Switch Online-Abo enthalten. Das schon in der Standardversion. Also braucht man keine Premium. Also
Genau.
kein Erweiterungspass-Ding. Ja. Genau.
Aber das wird
Und
die Frage sein, wie es sich in Zukunft entwickelt, vor allen Dingen auch mit Sicht auf die F-Zero-Reihe an sich. Es ist
ja,
ja
es
seit Jahren das erste Mal, dass der Name F-Zero sozusagen wieder ein Thema ist.
ja, es heißt gerüchteweise, dass Nintendo mit dem Spiel tatsächlich ausprobieren will, ob die Marke noch funktioniert. Ob das das richtige Spiel dafür ist. Es ist halt was ganz anderes als das, was Fans es eigentlich gerne gewollt hätten.
Ja.
Ein richtiges neues F-Zero oder zumindest ein Remake von oder Remaster von einem. Man hätte ja zum Beispiel F-Zero GX oder F-Zero Legend oder sowas umsetzen können. Also F-Zero Legend könnte ja noch in den Nintendo Switch Online, das war ja ein GBA-Spiel. Ich glaube, Climax hieß das letzte, was es gab. Aber das gab es, meine ich, auch nur in Japan für ein GBA, wenn ich mich nicht ganz täusche. Doch, müsste GBA gewesen sein, ja. Müsste der letzten Dessert nie außerhalb von Japan erschienen. Das wäre zum Beispiel so ein Ding, das man jetzt nochmal umsetzen könnte für den Nintendo Switch Online-Dienst. Wobei, nee, ich glaube, das gab's bei. Nee, es ist auch in der Virtual Console für die Wii U ist es nicht außerhalb von Japan erschienen, das Spiel. Genau. Deswegen, Climax gab es nie außerhalb Japans. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding für den Nintendo Switch Online GBA-Service. Meiner Meinung nach. Und daran könnte man dann vielleicht noch so ein bisschen bemessen, ob so ein Spiel ankommt oder nicht. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich bedeutet, dass F-Zero zurückkommt. Dass F-Zero 99 da so ein bisschen was bringt. Ist immer das erste Spiel seit 19 Jahren.
Ja, genau.
Auch wenn es auf dem ursprünglichen F-Zero basiert, ist es ein neues Spiel, weil es musste ja doch einiges reinvestiert werden, dass man es online zusammenspielen kann. Die ganzen neuen Funktionen mussten eingebaut werden, es musste auf die höhere Auflösung angepasst werden und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das schon, wurde schon Arbeit
Ja.
reingesteckt. Ich hoffe halt einfach mal, dass Nintendo da bereits an einem richtigen neuen F-Zero arbeitet. Ja, wäre schön.
Ja, finde ich auch.
Gut, ja, ich denke, damit sind wir jetzt erstmal mit den Spielen durch. Und kommen jetzt zu unserem Abschlussteil. Ich stelle dir jetzt immer die Frage, deine Meinung, wie gut funktionieren solche Retro-Spiele als Battle Royale?
Im Prinzip würde ich sagen, ja, es kommt halt so ein bisschen auch auf den, also auf den Spieler drauf an, im Prinzip auf Battle Royale, weil ich finde, man muss schon sich ein bisschen Zeit auf jeden Fall in die Spiele investieren, um zu merken und halt zu sehen, ob das halt wirklich was ist. Weil ich merke es immer so bei mir jetzt, jetzt wo ich auch eine lange Pause hatte und wieder reinkomme, die ersten Runden, war ich froh, wenn ich nicht direkt als Erster rausgeflogen bin. aber nee, aber an sich finde ich es schon wirklich, an sich funktioniert das wirklich schon, dieses Prinzip, die Retro-Spiele so aufzuwerten.
Kann ich nur zustimmen. Also ich finde auch, das funktioniert wirklich gut bei den genannten Titeln halt jetzt vor allem,
Genau.
die wir ja hier als Beispiele haben. Mir wird jetzt keiner einfallen von, also keins von den Spielen einfallen, bei denen ich sage, nein, es funktioniert nicht. Man muss natürlich Gefallen einmal an dem Prinzip haben, dass man online gegen einige andere spielt, entweder 34 andere, 64, 30 andere oder halt 98 andere Spieler. Das muss einem gefallen. Auch dieses Battle Royale-Prinzip, dass man sehr schnell raus sein kann, muss einem gefallen. Das kann schon passieren, wenn man einfach eine Runde Pech hat oder sowas.
Na, genau.
Und man muss natürlich das jeweilige Spiel mögen, weil sie sehr unterschiedlich sind. Wenn man mit Tetris nichts anfangen kann, wird man mit Tetris 99 nichts anfangen können. Wenn man Pac-Man nicht mag, wird einem Pac-Man 99 nicht gefallen haben. Muss ja sagen, diese Spiele gibt es ja nicht mehr. Nur das Tetris 99 und F-Zero 99 sind ja noch da. Beziehungsweise bei Super Bomberman ist ja noch die Besonderheit, dass durch Super Bomberman R2 jetzt das Spiel als Vollpreisspiel mit mehr Inhalt, also mit Story-Modus und allem drum und dran, halt doch noch irgendwie da ist. Sie haben halt den Free-to-Play, das Ding abgeschaltet und im zweiten Teil das Ganze einfach integriert als Online-Modus. Was ja an sich keine schlechte Idee ist, wie ich finde.
No.
Es ist ja vollkommen legitim. Und dadurch kann man das halt theoretisch dann doch noch spielen, wenn man halt bereit ist, für ein Bomberman-Spiel 50 € auszugeben oder es halt irgendwann im Angebot zu kaufen. So würde ich es zum Beispiel machen, wenn ich Bock drauf hätte bei einem Bomberman-Spiel. Auch weil ich nicht weiß, wie gibt die Story her und so weiter. Das ist halt.
Genau.
Ja. Gut, und dann habe ich noch eine andere Frage für dich. Kannst du dir irgendeinen anderen Klassiker vorstellen? Vielleicht von Nintendo jetzt speziell, aber muss nicht Nintendo sein, der als so ein Battle Royale-Spiel funktionieren könnte?
Die Frage finde ich schwer. Also es gibt bestimmt schon den einen oder anderen Titel, beispielsweise wenn man an das allererste The Legend of Zelda denkt, das könnte man bestimmt irgendwie umsetzen. Ich meine, weil bei Mario hat es ja auch funktioniert. Ich denke mal auch, dass man das mit einem Zelda hinbekommt, wenn man das vielleicht ein bisschen anpasst.
Ja?
Also mit dem allerersten.
Finde ich einen guten Gedanken. Würde meiner Meinung nach auch gehen, ja?
Ja, ansonsten bestimmt würde man auch was. Na gut, aber das ist nicht ganz so retro. Mit Mario Party vielleicht hinbekommen, wenn es auch nur die
Es.
Minispiele sind, weil es ist ja auch Fallgeist basiert ja auf dem Prinzip.
Ja, es muss ja nicht zwingend kompletter Retro. Also, mein ist N64, kann man ja immer noch. Es
Genau.
muss ja auch nicht komplett zwingend Retro sein. Es kann ja auch eine Neuentwicklung sein, die nur so eine bekannte Marke dann halt nutzt und versucht halt dieses ganz Klassische. Also, wie du jetzt sagst, Mario Party mit den Minispielen wäre zum Beispiel denkbar. Oder ein Mario Party Brettspiel, bei dem man halt dann mit einfach deutlich mehr Spielern online spielt, als man es gewohnt ist. Das müsste halt in so weit angepasst sein, dass da keine langen Wartezeiten
Ja,
dazwischen
genau.
entstehen. Vorstellbar wäre es. Was ich zum Beispiel im Kopf habe, wäre Mario Kart. Könnte ich mir auch
Genau.
sehr gut vorstellen.
Ich meine, ich hätte mir ja vorgestellt, vielleicht, dass sie mit Tour vielleicht versuchen, sowas zu machen, aber da das ja jetzt auch nicht mehr verfügbar sein wird bald, oder wenn es nicht sogar schon ist, weil ich glaube, das wird ja jetzt auch nicht mehr unterstützt oder nicht mehr erweitert.
Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wann da, wie das da jetzt aussieht. Ich meine, sie haben gesagt, sie schließen es ab.
Ja.
Ich weiß noch nicht, ob es jetzt abgeschaltet wird dadurch auch oder ob es dadurch, also einfach keine neuen Inhalte mehr bekommt, was eigentlich erwartbar war,
Ja.
weil ja auch der letzte DLC von Mario Kart 8 Deluxe erscheinen wird. Aber ob sie es jetzt abschalten, das habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen.
Ja. Aber an
Ja, aber
sich
gut.
finde ich auch, Mario Kart wäre auch eine gute Idee natürlich für Battle Royale.
Ja, um mal bei Konami zu schauen, Castlevania, die klassischen
Ja.
würden sich anbieten. Mega Man wäre noch sowas, die klassischen, würde ich sagen. Man muss nur Mario 35 denken, das könnte auch funktionieren. Also solche Spiele allgemein, würde ich sagen. Kirby wäre in der Hinsicht dann auch machbar.
Ja, auch Star Fox wäre machbar.
Oh, Star Fox wäre sogar, denke ich, Star Fox könnte sogar
Ja.
einen direkten Battle Royale Modus, in dem man damit sich mit seinen A-Wings gegenseitig
Genau.
behakt. Da wäre sogar ein direkter Modus möglich. Mit, ja, vielleicht nicht unbedingt so 99 Spielern, aber vielleicht mit so 30, 40 Spielern oder sowas. Also man merkt schon, es wäre einiges möglich und deswegen gebe ich mal die Frage an euch da draußen. Habt ihr diese Spiele gespielt, die wir heute besprochen haben? Welche gefallen euch davon? Findet ihr das grundsätzliche Idee, solche Klassiker oder Marken in Battle Royale zu packen, gut? Und besonders, welche Spiele könnt ihr euch in sowas vorstellen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Ja. Gut, damit schließen wir aber dann unser Thema für heute ab. Wir haben ja auch lange genug, denke ich, über die Battle Royale-Spiele gesprochen. Und kommen dann nochmal zum Abschluss so ein bisschen kurz zu unserer Standardkategorie letzte Woche gespielt. Sören, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, neben den drei Titeln aus der Battle Royale-Reihe habe ich mich zum einen den DLC zu Ende angeschaut von Mario und Rabbids Sparks of Hope, den letzten, nämlich Rayman in the Phantom Show oder halt in der Phantomshow auf Deutsch. Und das wird, würde ich sagen, von all den Mario und Rabbids Spielen war das meiner Meinung nach die beste Erfahrung. Also es ist immer weitergegangen. Mit den Kingdom Battle, wir hatten ja auch schon mal im Podcast ja gehabt, da war ich noch nicht so begeistert von, aber das normale Sparks of Hope, das Hauptspiel, das fand ich schon wirklich besser. Und jetzt auch der DLC zu Rayman, weil sie da wirklich viele Easter Eggs von ihm eingebaut haben, auch von den anderen Spielen. Und halt auch allgemein die Story. Also, das hat mir wirklich gut gefallen.
Ich habe noch gar kein DLC von dem Spiel gespielt. Das Grundspiel mag ich sehr gerne, aber die DLCs habe ich irgendwie noch nicht gespielt. Soll ich mir vielleicht mal anschauen, weil ich habe sie. Ich habe die Gold Edition, also
Ja,
ich
die
habe
hatte
die
ich auch.
DLCs.
Das sind auch gut. Das sind halt natürlich verschiedene, gehen ein bisschen in eine andere Richtung, auch die anderen zwei, aber der dritte ist schon ein bisschen mehr halt eher noch an dem klassischen orientiert.
Ja, der Director von dem Spiel hat, ich glaube, Director war es, Director oder Producer, einer der Hauptbeteiligten an dem Spiel hat jetzt gesagt, er möchte ein neues Rayman-Spiel umsetzen.
Genau. Wäre eine schöne Sache, wenn das, wenn er da wieder einen Auftritt bekommt. Und ich
Ja,
würde auch
und
sagen, wie das auch gestaltet ist, dass vor allen Dingen das Ende da, würde ich es nicht ausschließen, wenn auch was kommen
ja,
würde.
also ein neues Rayman-Spiel, von mir aus auch 3D und nicht 2D, hätte mal wieder was, wenn es so gut wird wie Rayman 2 zum Beispiel. Das war ja damals richtig gut, Rayman 2.
Ja, absolut.
Also nehme ich gerne. Also, ja. Gut, hast du noch
Genau.
was gespielt?
Ja, ansonsten habe ich noch auch Jump'n'Run Kirby und die wundersame Spiegelwelt gespielt, was es ja jetzt auf Nintendo Switch Online gibt. Das hatte ich damals schon auf dem Game Boy Advance gespielt und es ist wirklich kein schlechtes Kirby-Spiel. Das geht so ein bisschen in eine Metroidvania-Richtung, weil man verschiedene Welten hat, die halt nochmal in verschiedene Level unterteilt sind, verschiedene Räume unterteilt sind und in die man nur verschiedene unterschiedliche Wege gibt.
Ich habe es noch nie gespielt. Ich muss das echt mal nachholen, jetzt, dass es das da ist. Wollte ich schon, wollte ich eh, aber habe halt die Zeit noch nicht gefunden. Aber das steht auf meiner Liste, weil ich habe es halt damals verpasst gehabt. Ah, bin
Ja,
ich mal
schon ein
gespannt.
schönes
Vielleicht drehen wir
Spiel.
da auch mal irgendwann in einem Retro-Podcast drüber. Bietet sich ja mal an.
Ja, genau.
Gut, noch was gespielt?
Nee, das war's von mir.
Okay. Dann bin ich an der Reihe. Ich habe vor allem High-Rise City gespielt, die letzte Woche. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Es ist ein City-Builder, also sowas wie SimCity.
Ah, okay.
Oder City Skylines ist vielleicht der bessere Vergleich, weil es halt dem modernen mehr ähnelt. Und SimCity ist ja mittlerweile auch nicht mehr wirklich da. Seit dem letzten sehr gefloppten, beziehungsweise zu Recht gescholtenen. Es ist halt ein klassischer City-Builder, man baut seine Stadt auf. Allerdings hat dieses Spiel eine Besonderheit, es setzt sehr stark auf die Wirtschaftssimulation. Das heißt, ähnlich wie zum Beispiel in den Anno-Spielen muss man auch die Produktionskreisläufe aufbauen. Das heißt, ich brauche eine Holzabbaufirma, die Holz, also Bäume fällt und so weiter, und ein Sägewerk, das das Holz dann weiterverarbeitet. Ich brauche eine Lehmgrube und eine Ziegelei zum Beispiel. Oder eine Eisenmine und dann eine Eisenschmelze. Und dann noch eine Werkstatt als Beispiel, um Werkzeug herzustellen. Also ich muss diese verschiedenen Sachen herstellen, die Ressourcen, also die Rohstoffe abbauen dadurch und dann die Weiterverarbeitung lenken. Und manchmal brauchen die auch zwei oder drei Sachen. Und gleichzeitig muss ich dafür sorgen, dass meine Bevölkerung Nahrung hat, dass sie ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen, also Bildung, Religion oder auch Kleidung, bestimmtes Essen und so weiter. Also dadurch hat das Ganze nochmal einen anderen Aspekt und erinnert auch in manchen Punkten wirklich an Anno dann eher als an einen Citybuilder. Und die Mischung ist top. Also ich finde das Spiel richtig gut, macht mir echt viel Spaß und habe da in meine eine Stadt jetzt alleine schon 12 Stunden oder so gesteckt. Also ja, tolles Spiel. Und dann habe ich noch ein wenig EA Sports FC 24 gespielt.
Okay, bin ich
Weil.
gespannt, weil was ich so in den letzten Jahren immer von FIFA, das ist ja das, wie es ja vorher heißt, sie haben es ja jetzt umbenannt, gehört habe, war ja eigentlich nicht immer so das Gelbe vom Ei.
Also, das hängt immer davon ab, welche Version du es gehört hast. Die Switch-Version hat sich nie weiterentwickelt. Die ist immer
Ja,
identisch
genau.
geblieben. Die Next-Gen-Version, also jetzt Current-Gen, also PS5, Xbox Series-Versionen, die finde ich, haben sich schon entwickelt. Also besonders
Okay.
die vor 2 Jahren. Die letzte habe ich nicht gespielt, aber FIFA 22 müsste es gewesen sein. Oder war das? Dennoch 22 müsste es gewesen sein. Mit diesem Hyper-Motion-Zeug. Man merkt schon einen Riesenunterschied zu der vorherigen Generation, Konsolengeneration, finde ich dadurch, weil die Bewegung halt einfach ein bisschen realistischer sind. Es spielt sich wirklich gut, also auch das Neue jetzt, muss ich sagen, es spielt sich einfach gut. Es macht jetzt vielleicht keinen großen Fortschritt im Vergleich zum direkten Vorgänger oder zu dem davor. Das muss man wirklich sagen. Es ist halt klassisches FIFA oder halt jetzt EA Sports FC oder nur FC. Sie haben ja sich verweigert, der FIFA-Lizenz, weil ich verstehen kann, weil einfach geldmäßig und
Ja.
so weiter. Und sie haben ja immer noch die meisten Sachen drin als Lizenz, wenn auch nicht alles leider. Aber so vom Grundsätzlichen macht es halt, wie man es von EA Fußballspielen gewohnt ist, einfach Spaß. Es ist tolles Fußballgefühl. Es gibt viele Modi, einige sehr umfangreiche Modi. Ich habe noch nicht alles ausprobiert, aber ist ein tolles Spiel, muss ich sagen. Macht Spaß. Ja. Wird es dann auch bald bei mir auf der Seite, also bei Lost Dungeon, wird es dann auch bald einen Test zu geben. Und zu High-Rise City gibt es sogar bereits einen Test, um hier mal ein bisschen Werbung zu machen dafür.
Schön.
Ja. Ja, genau. Und ja, das war's aber, was ich jetzt diese Woche da mal groß gespielt habe. Ein paar weitere Spiele gespielt, aber über die rede ich dann ein andermal, weil da habe ich nicht sonderlich viel gespielt und deswegen werde ich die dann ein andermal erwähnen. Ja, damit sind wir durch. Nächste Woche gibt es im Podcast 510 Gothic Classic. Also wir werden über das klassische Gothic, das Gothic 1 von Piranha Bytes, das ja jetzt für die Switch portiert wurde, sprechen. Und ja, da dürft ihr euch auf einen Rollenspiel-Klassiker freuen. Damit verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.